Ja, guten Morgen, Ecksteiner. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, aber gleich herzlich willkommen auch zur Predigt. Wir haben heute einen wichtigen Text, der vor uns liegt, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13 bis 16. Wir werden uns heute konzentrieren und das Thema ist Grundsätze eines gottgefälligen Lebens. Wir möchten uns Gedanken machen, was das bedeutet für uns, die wir dem Herrn folgen. 1. Petrus ist natürlich ein unglaublicher Brief, der uns gegeben ist. Und die ersten Predigten davon habe ich ja in den letzten Monaten gehalten, wo es deutlich wird, dass Gott uns begnadigt hat als Gläubige und Brüder und Schwestern im Herrn. Lass mich beten und dann können wir loslegen. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine unglaubliche Gnade, die du uns erwiesen hast, indem du uns errettet hast vor unserem eigenen Zerfall, unseren eigenen Sünden, die uns in die Verdammnis geführt hätten. Aber du hast uns daraus gerettet, indem du deinen Sohn an unsere Stelle gestellt hast und wir stellvertretend, dass er stellvertretend für uns gestorben ist und uns neues Leben gegeben hat. Und wir verstehen, wie Petrus es auch hier auf uns offenbart, dass wir als Christen selbst in einer Situation sein können, wo wir für eine kurze Zeit leiden. Und aus dieser Perspektive hinaus sollen wir unseren Blick auf dich lenken, um zu verstehen, dass die ewigliche Errettung, die wir haben, ein viel größeres Geschenk ist. Und die Frage jetzt ist, wie machen wir das? Wie halten wir daran fest? Wie halten wir an dem fest, was du uns schon gegeben hast? Wie halten wir an dem fest, was du möchtest, dass wir erkennen und begreifen? Amen. Ja, in den letzten Monaten, muss ich sagen, nicht in den letzten Wochen, in den letzten Monaten haben wir öfters aus 1. Petrus Kapitel 1 gehört. Ich habe gesagt, warum sollen wir uns freuen, wenn es tatsächlich nichts zu lachen gibt? Das bedeutet, was Petrus hier in den 1. Petrusbriefen Kapitel 1 sagt, ist, er sagt, wir werden in einige schwierige Situationen kommen. Aber diese schwierige Situationen sind gar nicht vergleichbar mit der Errettung, die uns bevorsteht, die weit kostbarer ist als Gold und alle anderen Sachen, die wir uns vorstellen können. Und er hat uns nochmal, Petrus erinnert die Christen dann nochmal dran, was sie für in Jesus Christus haben, in Gott haben. Dass sie feststehen, dass sie zwar Fremdlinge in der Zerstreuung sind, die er jetzt hier anschreibt und mit denen er schreibt, aber zur gleichen Zeit, dass sie nicht vergessen, wer sie errettet hat und für wen, für was sie errettet worden sind und warum. Und so will Petrus uns jetzt in diesem Abschnitt ganz deutlich machen, dass wir ein anderes Leben führen sollen, als was wir bisher geführt haben, wenn wir das noch nicht verändert haben, wenn es noch nicht verändert worden ist. Und lasst uns Vers 13, Kapitel 1, Vers 13 bis 16 gemeinsam anschauen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, sagt er. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in euren Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was Petrus hier machen will, was er vermitteln will, ist, dass wir, nachdem wir auserwählt worden sind, gemäß der Vorsehung Gottes in Kapitel 1, Vers 2, nachdem wir Heiligung durch den Geist erfahren haben im ersten Kapitel, Vers 2, und durch das Blut von unserer Sünde gewaschen worden sind, hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das haben wir alle schon bekommen. Und dann sagt er in Vers 5, wir sind geschützt durch die Kraft Gottes, während wir auf unsere Belohnung warten, die ewige Erlösung, in der wir für immer und ewig in der Gegenwart Jesu Christi wohnen. Das hat er uns alles gegeben bereits. Durch die Anfechtung, die uns zur Reife und Herrlichkeit führen, darüber habe ich auch gesprochen, wo ich sage, ist freut euch, wenn es auch nicht zu lachen gibt, denn die Anfechtungen sind dazu da, uns zur Reife zu führen in Christus und dass wir standhalten in Dingen, die schwierig sind, die auf uns zukommen und so geformt werden, dass wir Gott entsprechende Personen bzw. Christen sind, Kinder Gottes sind. Und das zur Ehre Gottes. Und da hat er dann am Ende gesagt, in Vers 12, der ganze Abschnitt, Vers 12, 10 bis 12, das war meine letzte Predigt, eine unglaubliche Errettung, die wir haben. Eine unglaubliche Errettung. Das ist einfach unwahrscheinlich. Warum werden wir errettet? Und warum sind wir errettet worden? Und was bedeutet das heute schon für dich? Was bedeutet das heute schon für dich? Er will deutlich machen, dass wir eine so unwahrscheinlich große Errettung erfahren haben. Deshalb sollen wir proaktiv sein und das Richtige tun. Wir können uns und sollen nicht passiv sein, sondern wir sollen handeln. Er sagt, das habt ihr alles, jetzt setzt euch nicht zurück und legt euch an den Strand in Honolulu oder sonst wo und denkt, alles ist gelaufen, sondern weil ihr das habt, weil ihr so begnadigt seid, weil es euch so gut geht, seid aktiv, geht voran, seid nicht passiv. Das ist auch immer wieder offenbart worden im Alten Testament. Die Errettung ist so groß und sie folgt die Errettung, weil die so groß ist, folgt daraus Gehorsam auf unserer Seite. Die Sicht Gottes führt uns zum Gehorsam. Gottes errettende Gnade bildet die Grundlage für jede Pflicht und Verantwortung. Also es ist nicht so, dass Gott sagt, seid gehorsam und dann tue ich etwas, macht das Richtige und dann komme ich zu euch, sondern er macht das Richtige und deshalb folgen wir. Dasselbe Muster sehen wir auch im Neuen Testament, wie es auch im Alten Testament immer wieder vorgekommen ist. Aber im Neuen Testament, in Kapitel 2 zum Beispiel, Vers 1 sagt er, so legt nun ab. So legt nun ab, weil ihr das alles wisst, legt ab, tut weg. Das sind zwar kleine paar Worte nur, man kann schnell überlesen. Der Punkt ist aber, wir sind aufgerufen zu handeln. Diesen Abschnitt zeigt Petrus auf, wie wir in der Bereich des Lebens weise wandeln können. Also Gott wohlgefällig wandeln. Jeder fragt es, wie wandle ich Gott wohlgefällig? Der Wille Gottes. Was ist sein Wille? Was will er von dir? Und heute wollen wir den ersten Teil betrachten, Verse 13 bis 16. Und hier sagt, heute möchten wir uns mit diesen Vers befassen und Gott einfach will ein Prinzip für ein Gott wohlgefälliges Leben in der Gemeinde ansprechen. Also ein Gott wohlgefälliges Leben, von uns ein Gott wohlgefälliges Leben innerhalb der Gemeinde. Und das ist der Maßstab, den Gott setzt. Er sagt, der Maßstab ist ein Gott wohlgefälliges Leben, zu dem jeder von uns Christen berufen ist. Und wir sollen, und jetzt geht er gleich ein in Vers 13, lasst uns mal kurz an, darum umgürtet eure Lenden, eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil geworden ist. Und als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, die in früheren euren Unwissenheit dientet. Er sagt, euer Fokus soll auf die Errettung und das die Gnaden Gottes sein und auf Jesus Christus. Und deshalb lehnt den pervertierten Weg dieser gegenwärtigen Welt ab. Macht euch bereit, aus dem Schlamassel sozusagen rauszukommen. Ich brauche nicht erklären, dass wir uns in einer Welt befinden, die den Untergang entgegengeht. Ich sage das nicht einfach nur nebenbei, das ist auch was die Schrift immer wieder deutlich macht. Es wird nicht besser. Wir sind nicht in einer Evolution, die sich verbessert. Wir sind in einer Devolution, wo alles sich verschlechtert, zerstört. Weil die Sünde Überhand hat. Und er warnt hier, dass wir darum umgürtet eure Lenden der Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Er sagt, nicht auf das, wo ihr euch jetzt befindet, guckt auf die Gnade, die euch gegeben ist. Und das hat er gerade erklärt in den vorherigen Versen, was die Gnade wirklich ist, die sie haben in der Rettung und dass Gott sie erhält und dergleichen. Er möchte, dass wir Gottes Willen tun, dass wir von diesen Wegen nicht wegkommen, die die Welt uns immer wieder gibt. Wir sollen diesen Weg hassen, den alten Weg oder den Weg der Welt, Vergänglichkeit sollen wir hassen. Wir sollen ihn wirklich ablehnen. Unsere konzentrierte Aufmerksamkeit soll auf die Dinge sein, die wir wissen, dass sie gut sind, die wir tun können. Und da haben wir auch heute gerade auch gesehen, oder einige Lieder gesungen, die auch immer wieder darauf anspielen, wie wichtig es ist, unseren Blick auf den Herrn zu werfen und wie wichtig es ist, den Blick auf auf Gottes Wort zu lenken. Wir können nicht einfach nur denken, dass wir uns verändern, wenn wir nichts tun. Deshalb heißt es auch, wir sollen proaktiv sein, wir sollen uns aktiv darum bemühen. Und aktiv darum bemühen ist das aktiv darum bemühen, Gott zu verstehen, Gott zu kennen, ihm gleich zu sein. Das ist das Ganze. Seid heilig, wie ich heilig bin. Er ist heilig, wir sollen dahin streben. Aber wie können wir das tun? Wir können das nur tun, wenn wir sich um die Dinge Gottes kümmern, wenn wir ihn nachahmen, sein Wort erforschen, seinen Willen für dein Leben herausfinden. Und der erste Grundsatz ist, der uns in unserem christlichen Leben ermutigen soll, ist eine zuversichtliche Hoffnung auf Gottes Errettung zu haben. Eine zuversichtliche Hoffnung auf Gottes Errettung haben. Das christliche Leben muss im Licht der Tatsache gelebt werden, dass es einen Tag X geben wird, für den jeder Gläubige einstehen muss. Jeder muss Rechenschaft geben vor Gott. Und wir müssen deshalb auf uns in Hoffnung blicken und auf dieser Hoffnung, die wir haben, müssen wir das Richtige tun. Deshalb steht da auch, dass wir uns zusammenreißen sollen, mehr oder weniger, das Richtige zu tun. Wir sollen also unseren ganzen Blick auf die Hoffnung lenken. Auch nochmal wieder zurückgehen auf die vorherigen Predigten, wo ich gesagt habe, dass wir vielleicht eine mancherlei Anfechtung geraten werden, die aber nicht ins Gewicht fallen, wenn ihr die Errettung seht, wenn ihr die Hoffnung seht, wenn ihr Jesus Christus seht, wenn ihr Gott euch anschaut, wenn ihr auf ihn Acht gebt. Worauf beruht all das? Darum, weil er euch nach seinen vorherbestimmten Plan vor Wissen auserwählt hat. Er hat dich auserwählt. Deshalb kannst du Hoffnung haben. Er hat dich auserwählt vorher. So steht das in der Schrift. Das ist nicht, was ich jetzt sage, sondern das ist, was ganz deutlich hier steht. Er hat uns auserwählt. Mit anderen Worten, das hängt nicht ab von dir, wie du dich verhältst, sondern ganz allein darum, weil Jesus Christus für dich an deiner Stelle gestorben ist, um deine Sünden zu tragen und Gerechtigkeit für Gott zu schaffen. Darum, weil er euch wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, ein ein Erbe, das nie aufhören wird. Auch da, schaut einfach auf die Verse, die davor sind im Kapitel 1, wo er sagt, dass wir ein unvergängliches Erbe haben, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Kapitel 1, Vers 5. Und davor fällt es zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbe. Wovon spricht er? Er spricht von dem, was wir sein werden in Jesus Christus und was uns gegeben worden ist, weil er uns errettet hat. Darum, weil die Propheten es vorhergesagt haben, Predigten, die Prediger, die Engel und die Apostel haben davon vorhergesagt. Und sie versuchten mehr darüber zu wissen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt in Vers 10 bis 12. Wenn ihr euch vorstellt, wie viele Gruppen danach forschten, die Errettung zu verstehen, die wir haben. Die Propheten, die Engel, die Apostel. Und uns ist sie offenbart worden. Aus diesem Grund, weil wir das wissen, sollen wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, auf die Erlösung, die wir in ihn haben, auf die Wiederkunft und die Vollendung, wenn der Herr wiederkommt. Petrus sagt, das ist Gnade. Und das ist, was er hier sagt im Vers, ganz auf die Gnade, die euch wieder zuteil werden in der Offenbarung Jesus Christus. Gnade der Hoffnung, Gnade der Vergebung, Gnade der Erlösung. Alles ist Gnade, das ist unverdient, da haben wir nichts mit zu tun. Wir haben das erhalten aufgrund von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und er sagt auch, es ist, die Gnade ist vollkommen, es ist vervollständigt worden, so wie wie du den einen Tag mit allen Leiden lebst, die du um Christi willen ertragen müsstest, hat er dir alles weggenommen. Er hat dir die Hoffnung gesetzt. Setz deine Hoffnung vollständig und komplett auf das Ewige und das, was Gott für dich bereitet hat, das Vollständige, Vollkommene. Und wie sieht das aus? Und jetzt möchte mal ein bisschen praktisch werden, weil wir sprechen, das ist die Perspektive, die wir haben. Aber er sagt hier, darum umgürtet eure Lenden der Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Was meint er damit, wenn er sagt, umgürtet eure Lenden eurer Gesinnung? Es ist ein Befehl. Wir sollen das tun. Das ist nicht etwas, was wir nebenbei so einfach mal machen, sondern wir sollen es tun. Es ist uns befohlen worden. Wir sollen handeln. Wir sollen etwas tun. Es ist also etwas mit dem Willen, euren Verstand. Wir müssen es umsetzen. Wir müssen daran denken und darauf fixiert sein. Aktiv zu sein. Aktiv dafür entscheiden, das zu tun, was für ein gottesfürchtiges Leben führt oder notwendig ist. Und was ist das? Also, erstens, wir sollen unseren Blick auf die Hoffnung, unsere Hoffnung setzen, also auf Christus fixieren. Wir sollen unseren Blick auf Christus fixieren. Warum? Er ist das Vorbild. Er ist derjenige, der uns ein Vorbild ist in allem, was wir tun. Und das Umgürten eurer Lenden ist so, wenn, vielleicht versteht ihr, dass zu der Zeit, als Petrus lebte, hatten die alle ein Gewand um. Das war ziemlich lang. Das war möglicherweise eine Hinderung, wenn du harte Arbeit machen musst. Du solltest die Gürtel umlenden, du solltest einen Gürtel nehmen, das hochziehen und umgürten, damit das aus dem Weg ist, damit du laufen kannst oder arbeiten kannst. Bei Soldaten war das, damit sie laufen können, wenn du auf dem Feld arbeitest, damit du Freiheit hast, das zu tun, was du machen kannst, weil normalerweise das Gewand groß war und könnte eine Hinderung sein, beschwerlich bei der Arbeit. Und er sagte, nehmt das, umgürtet, seid fit. Nehmt alle Beschwerden weg. Weil wirklich Gott zu folgen, beinhaltet auch Strapazen auf sich zu nehmen, daran hart zu arbeiten. Es ist nicht etwas, was einfach nur so nebenbei kommt. Es ist nicht etwas, was wir einfach nebenbei machen. Zieh es hoch, zieh das Gewand hoch, schnür alles zusammen und mach dich an die Arbeit. Mach dich bereit zu handeln. Sei aktiv daran. Setze deinen ganzen Verstand ein. Und das ist wichtig. Sei nüchtern. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes oder auf seine Gnade. Ihr sollt umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wie kann man das machen? Den Verstand zusammengürten? Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ihr allen Verstand einsetzt, um das Richtige zu tun, um Gott die Ehre zu geben. Aber da gehört das natürlich nicht auf. Das hört nicht da auf. Setzt den ganzen Verstand ein. Ein dringender Appell zur Bereitschaft zum Nachdenken, Leute. Nachdenken. Was ist richtig? In einer Zeit wie dieser ist das ganz klar. Denkt darüber nach. Was sind die Prinzipien, nach denen wir leben? Hat Covid oder hat die Pandemie etwas verändert an den Prinzipien? Nein. Nichts. Richtig. Die Prinzipien sind die gleichen. Gott gegenüber. Wen ehrst du? Für wen dienst du? Wer hat dir dein Leben gegeben? Wer hat dir dein ewiges Leben gegeben? Das sind alle Prinzipien, die wir erinnern sollen. Und danach sollen wir handeln. Setz deinen Verstand ein. Ein Schriftsteller, Dr. Edmund Ebert, hat Folgendes dazu geschrieben. Zu dieser Stelle, umgürte deine Lenden eurer Gesinnung, hat er Folgendes geschrieben. Lässiges Denken ist der Nährboden für ein lockeres, schlampiges Leben und die Grundlage für moralische Unordnung. In anderen Worten, ihr wisst, was man machen soll, um nicht in irgendwelche Sachen reinzugraben. Wir sollen nicht irgendwie uns Philosophien aneignen, die schlecht sind, die uns, die nicht Gott die Ehre geben. Ich habe immer gesagt, garbage in, garbage out. Wenn du Abfall rein, Abfall raus. Wenn du dich die ganze Zeit mit Sachen beschäftigst, die nicht gut sind, was kommt aus dir raus? Was meinst du? Nur Gutes? Komisch, dann bist du ein Filter. Ein Superfilter. Aber das ist nicht der Fall normalerweise. Normalerweise ist das mit dem, was du dich beschäftigst, wird dich auch verändern und dich zu gewissen Sachen herausfordern, die vielleicht die nicht für Gott sind. Und was ist ein Filter, der uns hilft, das Richtige zu tun? Ganz, das sagen wir immer wieder. Was hilft uns, das Richtige zu tun, um gerade aktiv für Gott zu dienen? Aktiv in der Heiligung zu leben? Gottes Wort. Gottes Wort. Und nicht nur, lese es. Ja, natürlich, lese es. Ich bin beim zweiten Mal jetzt dabei, die Bibel durchzulesen dieses Jahr. Aber lese, das reicht nicht. Denk darüber nach, meditiere darüber. Was bedeutet das? Was bedeutet es für mich? Was lerne ich über Gottes Wort? Was lerne ich über Gott? Was lerne ich über Jesus Christus? Was lerne ich über mich selber? Was lerne ich über Sünde? Was lerne ich über das Volk Israel? Wie ist Gott? All diese Dinge sollen angesprochen werden. Damit sollt ihr euch ernähren. Und interessant, das ist nicht etwas, was hier nur in diesem Text steht. Epheser 2, Vers 3 sagt Folgendes. Unter ihnen führtet auch ihr oder wir alle einst unser Leben in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und die Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Mit anderen Worten, auch Paulus im Epheserbrief warnt die Epheser davor, sich ein anderes Leben zu führen, weil die Gefahr ist, wenn wir uns nicht zusammenraufen und eure Lenden und eure Lenden umgürtet, eure Gesinnung, dann werden wir diese Sachen tun. Weil wir in einer Welt leben, die feindlich ist, die nicht christlich ist. Und wir müssen vom Kopf her dagegen denken. Das ist einfach wichtig. Geistliche Disziplin hingegen ist wichtig für ein geistliches Leben. Also umgürte deine Lenden. Petrus baut auf die Gedanken eines noch weiter, indem er sagt, im Geist sollen wir auch nüchtern sein. Wortwörtlich bedeutet das wirklich nüchtern, nicht angetrunken oder nicht intoxikiert durch irgendwelche Dinge. Kann alles sein. Nicht nur Getränke, das ist überhaupt nichts. Es kann ja alles sein. Es kann auch irgendwelche Fußball sein. Die Leute vergessen manchmal, dass da Menschen um sie rum sind und die grölen und weiß ich was alles. Und vergessen die Disziplin und denken, es gibt andere Gesetze in solchen Situationen. Es kann aber auch alles andere sein, was irgendwelche Hobbys, die so wichtig sind, irgendwelche Geld oder was immer auch. Im Geist sollen wir nüchtern sein. Ein anhaltendes Zustand geistlicher Bereitschaft. Sei geistlich fit. Und wie hältst du dich geistlich fest? Indem du das Wort benutzt und es verinnerlichst. Und ich gebe dir mal einen Tipp. Benutz das Wort konstant. Also du kannst es auf deinem Handy natürlich lesen. Das nützt nichts, wenn du es auf dem Handy hast und nicht liest. Ich meine, das ist toll. Man kann alles auf dem Handy haben oder auf dem Computer. Aber du musst es lesen. Du musst es hören. Du musst dir Predigten anhören. Du musst mit den Freunden darüber sprechen. Und ihr sollt wirklich darüber nachdenken. Wenn ihr etwas nicht versteht, spricht mit anderen darüber. Holt euch Erklärungen dazu und Auslegung eines Textes, damit ihr versteht, was der Text wirklich bedeutet, was dort geschrieben steht. All diese Sachen sind wichtig. Aber ich kann das nicht überbetonen. Die Zeit, die du mit dem Wort Gottes verbringst, verbringst du nicht mit den Philosophien dieser Welt und verbringst du nicht in Gott entfremden, sondern Gott fördernd. Also, sei geistlich fit, lese das Wort, erforsche es, lehre es auswendig, meditiere über Gottes Wort, ewiges Wort, verinnerliche es konstant immer wieder, dann bist du geistlich fit und für die Konfrontation und Auseinandersetzung gewappnet. Wo sehen wir das? Denk an Psalm 1, denk an Psalm 19, Psalm 119. Voll, nur Gottes Wort. Bist du gegründet in Gottes Wort, dann stehst du fest, es wird dir gelingen, dein Leben wird Türen aufmachen, Türen öffnen. Und du wirst Dinge sehen, die du vor dem nicht gesehen hast, weil du sie vor dem nicht richtig verstanden hast. Wenn jemand fragt, ich weiß aber nicht. Ich weiß auch nicht. Und lass uns sehen, was Gottes Wort dazu sagt oder was für Prinzipien wir lernen können. Also sei geistlich fit. Ein Zustand, der frei von jeder Form von geistiger und seelischer Verlust der Selbstkontrolle ist. Also wenn wir die Selbstkontrolle verlieren über unser geistliches oder unser Verständnis, unser Erkenntnis, dann ist was, dann haben wir ein Problem. Wenn wir geleitet werden, und dazu schlagt einfach mal auf 1. Korinther 12. Das ist nur ein Beispiel, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, der ein wirklich wichtiger Teil, wo wir aufgefordert sind, unsere geistlichen Gaben einzusetzen. Und da wird Folgendes von Paulus über die Korinther gesagt. In Korinther Kapitel 12, über die Geisteswirkung aber, die ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und jetzt kommt was Interessantes. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht, die Korinther? Sie waren einst geführt worden zu den stummen Götzen. Die hatten keine Macht darüber, weil sie das Wort Gottes nicht in ihrem Herzen hatten, weil sie nicht den Herrn kannten. Sie waren so wie Schweine, die an einer Schnur geführt wurden, zum Trog oder wo immer sie hinführen wollten. Und das war wirklich gesagt, macht das nicht, seid nicht so. Sondern die sollen sich anders verhalten. Darum lasst euch wissen, dass niemand, der im Geist redet, Jesus verflucht nennt, er kann aber auch niemanden Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Was er darauf hinweist, seid nicht verführt durch die Philosophien dieser Welt und werdet nicht geführt, weggeführt wie zu eurem Götzen, sondern werdet vom Heiligen Geist geleitet. Und dann kommen auch die Geistesgaben und all diese Dinge vor. Der Punkt ist, es wird immer wieder deutlich gemacht, wenn ihr nicht vom Wort Gottes in den Geist Gottes geführt werdet, dann werdet ihr von was anderem geführt. Logisch? Ist logisch. Jesus hat das selber gesagt in Matthäus 23, Vers 27. Da hat er gesagt, wie wichtig das ist im ganzen Leben eines Christen. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Kennt ihr alle? Mit deinem ganzen Herzen. Wissen wir alles. Und mit deiner ganzen Seele. Absolut. Und mit deinem ganzen Denken. Alles, was du denkst, ist Gott untertan. Alles. Du darfst, ich kann sagen, ihr dürft keine falschen Gedanken haben, die gegen Gott sind, weil das ist gegen Gott. Er möchte, das Gebot sagt wirklich, wir sollen uns total hingeben, ihn hingeben. 2. Petrus 3, Vers 1 und 2. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um euch durch Erinnerung eurer lauteren Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euer Herr und Retter durch uns, den Apostel, aufgetragen hat. Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 2, sagt, ich schreibe ihn zur Erinnerung, dass ihr es nicht vergesst. Genau das mache ich heute auch. Ihr sollt nicht vergessen, dass ihr Gottes Wort als Grundlage habt. Und dass wir daran festhalten, an den Sachen, die schon geklärt sind für uns. Wir sind ja schon errettet. Wir haben die Gnade Gottes. Nun wandelt danach. Traurigerweise verlieren unsere Generation den Kampf gegen den Verstand. Wir vergessen manchmal, dass wir auch denken sollen. John Stott hat dazu was ganz Tolles gesagt. Er sagt, wisst ihr, Wissen ist unverzichtbar für das christliche Leben und den christlichen Dienst, schreibt John Stott. Wenn wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat, nicht gebrauchen, verdammen wir uns zur geistlichen Oberflächlichkeit. Während die Christen eine lange Tradition strenger Gelehrsamkeit und sorgfältigen Denkens haben, wir sind nicht Menschen, die nicht denken, wir sind Menschen, die absolut denken und gut denken, weil wir das Richtige vor unseren Augen haben, betrachten manche Kreise den Intellekt immer noch mit Misstrauen oder sogar als widersprüchlich zum christlichen Glauben. Ist nicht wahr. Wir müssen denken. Wir müssen denken. Ja, die Welt um uns herum verliert sich schnell. Wir können uns in viele Philosophien, und einige von uns kennen das, einige von uns haben viele Sachen gesucht und auf der Suche so vielen Sachen nachgegangen, bis sie die Wahrheit gefunden haben und Gott sie gefunden hat. Ich habe auch Sachen gelesen über Zen-Buddhismus und Marx und Engels und all diese ganzen Sachen habe ich alle gelesen. Ich habe sogar Kant versucht, aber ich habe nach der ersten Seite stehen geblieben, weil der Satz zu lang war. Ich musste wieder von vorne anfangen und verstand ihn nicht. Aber ich habe alles versucht, anstatt leicht dahin zu geben, was die Schrift sagt, weil keiner mir gezeigt hat. Keiner war da, der mich an die Hand genommen hat und hat gezeigt, hey, Christian, da ist die Wahrheit zu finden. Da ist die Wahrheit zu finden. Also der Grundsatz, der uns in unserem christlichen Leben ermutigen soll, ist, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesus Christus. In der Offenbarung Jesus Christus. Und Gott, Christus hat sich offenbart in der Bibel. Zweitens, der Grundsatz, der uns in unserem christlichen Leben ermutigen soll. Heiligung. Das Prinzip des Konformität mit dem Heiligen, Norm unseres Vaters. Wir sollen uns konform gehen, nicht konform mit der Welt, konform mit Gott, konform mit Jesus Christus. Wenn ihr nur konform mit Jesus Christus geht, dann braucht ihr die Welt, dann braucht ihr das Erste euch ja gar nicht sagen. Aber das passiert leider nicht, weil wir in der Welt leben. Der Punkt ist, wir sollen konform mit Gott gehen. Wenn wir unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi gerichtet haben, muss sich das heute in unserem Leben zeigen. Okay. Heute müssen die Leute sehen, dass du Christ bist. Christ verhält sich anders. Haben wir Angst vor Covid? Nein. Warum nicht? Ja, klar können wir Angst haben, tatsächlich, weil wir nicht wissen, wo ist das Ding oder wo sind die Viren. Aber der Punkt ist, wir müssen keine Angst haben, weil unsere Hoffnung in Jesus Christus ist. Wir als einzige Gruppe auf dieser Welt haben eine absolute Hoffnung. Wir müssen nicht mehr suchen, Leute. Wir haben sie. Petrus ruft uns auf, unser Leben dem heiligen Maßstab von unserem Vater im Himmel anzupassen. Was müssen gehorsame Kinder tun, um den Vater nachzuahmen? Was müssen gehorsame Kinder tun, um den Vater nachzuahmen? Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurem Unwissenheit dientet. Leute, wir sind nicht mehr unwissend. Wir sind nicht mehr unwissend. Wisst ihr das? Wir haben das Wissen. Wir haben das. Das ist, die Bibel spricht hier wie ein was, wenn du Kleidung anlegst und ablegst. Also wie ein Tragen der Kleidung. Im 1. Vers 14, die alte Kleidung, das ist das alte Ich, wird aufgegeben. Du legst es ab, das ist typisch in der Seelsorge. Mike könnte das bezeugen, aber das ist so. Du legst ab, du legst das Alte ab. Das ist leider eine neue Jacke, sonst würde ich sagen, hey, geh weg damit, neue an. Und das ist, leg das Alte ab, tu das weg. Es ist falsch, es ist nicht richtig, es hilft nicht, es bringt dich nicht zu Gott, es ist nicht heilig. Passt euch nicht den Begierden an. Den Begierden. Oh, soll ich über Begierden sprechen? Wie viele Begierden haben wir? Jeder von uns hat irgendwelche Begierden, irgendwelche Wünsche. Eine Pizza jetzt nach dem Gottesdienst wäre nicht schlecht. Oder ein schöner Hamburger oder weiß ich, asiatisch essen, aber das ist noch nicht mal, wovon ich spreche. Ich meine, wirkliche Begierden, wo der Körper schon abhängig ist, unser Denken schon abhängig ist, was wir brauchen, wo wir uns dran gewöhnt haben, weil wir den alten Menschen nicht vollkommen abgelegt haben. Und ich weiß, es ist schwer. Ich sage nicht, dass jeder das perfekt kann, aber das ist wichtig, dass wir das hier verstehen. Wir sollen uns eben nicht hingeben im Umgang mit der Konformität, oder konform werden, Anpassung, die von uns in einem, die uns zu einem gewissen Zwang geben. Das habe ich gerade über die Korinther gesagt. Die waren gezwungen, das zu tun, weil sie gar nicht anders konnten. Das war, wie ich sagte, sie wurden förmlich zu den Götzen hingerissen. Wenn wir mit unserem Herzen, unserem Verstand der Welt und all ihren sündigen Begierden hingegeben sind, dann wird das in unserem Leben sich widerspiegeln. Es wird sich widerspiegeln. Also Römer 12, Vers 2, ein auch bekannter Vers, den wir immer wieder benutzen in der Seelsorge, ist einfach, erst wird uns klar gemacht in den ersten 12 Kapiteln, wie wichtig es ist, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Jesus Christus brauchen, dass er für uns gerichtet sind, dass wir aus Gnade leben und all diese ganzen Sachen. Und dann sagt er in 12, Vers 1 und 2, aber ich lese nur Vers 2 vor, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ihr habt all das, passt euch aber jetzt nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, der vollkommene Willen Gottes ist. Hier wisst ihr sogar, was der Willen Gottes ist. Er will, dass wir unsere Gesinnung ändern. Aber da darf es nicht aufhören. Das darf nicht aufhören bei unseren Gesinnungen. Lasst euch also nicht in eine Form zwingen von der Welt. Lasst euch nicht reindrücken in irgendeine Form der Welt, sondern wir sind Kinder Gottes. Hört auf, wie ein... Und die Warnung hier, wenn wir wie die Korinther sein würden, uns reinzwingen lassen, eine Form dieser Welt, dann sind wir Sklaven des Teufels, wie es auch in Römer heißt. Wir machen uns selber zu Sklaven des Ungehorsams und des Teufels. Wir sollen nicht dahin gehen. Sünde offenbart im Grunde genommen in unserem eigenen Leben eine Ignoranz, eine Unwissenheit Gott gegenüber. Weil wenn wir Sünde weitermachen, dann sagen wir im Grunde genommen, das ist mir wichtiger als Gott. Und das sagt dann Epheser 4, sagte, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie lassen sich einfach wegreißen, das ist ein anderer Vers dafür. Wir lesen über die Haltung dieser Menschen auch, wie es in Apostelgeschichte 17, Vers 30 steht. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Wenn sie Christus kennengelernt haben, leben sie nicht im Bereich der geistlichen Unwissenheit. Sie sollen geistlich weise sein. Und nicht mehr unwissend. Wenn wir als Christen leben, sollen wir aufhören, in geistlicher Ignoranz zu leben. Wir müssen die Sünde fliehen, mit der Sünde fliehen und die alten Wege des Todes ablegen, die dazu führten, dass wir aufgrund unseres Verhaltens uns der Welt anpassen. Und da sagt er es in Epheser 4, Vers 22 und 23 eine passende Aussage, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegt, was ich gesagt habe, das Alte ablegt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt und eben den neuen Menschen anzieht. Das Ablegen und Anlegen des Neuen, welches unsere Berufung ist, das Neue sollen wir anlegen, unsere Berufung entsprechend wandeln, unsere Berufung entsprechend handeln. Und wie sollen wir handeln? Wie sollen wir wandeln? Wie Jesus Christus. Er ist unser Vorbild. Er ist der Prototyp. Er ist derjenige, nach dem alles gemaßschneidert werden soll. Er ist das Muster. Er ist, nach dem wir streben sollen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr auch heilig sein. Ganz einfach. So wie er ist, seid ihr. Punkt, aus. Ist ganz einfach. Ist nicht so einfach, das wissen wir. Der Maßstab ist Gott der Vater. Der Maßstab ist natürlich, wenn Gott unser Vater ist, sollen die Kinder Gottes doch auch so sein, wie der Vater ist. Die sollen doch ein Abbild sein. Und das ist, was er von uns verlangt. Als gehorsame Kinder müssen wir in die Fußstapfen Gottes treten. Wir müssen also nicht Jesu Christi treten, wir müssen ihm nachfolgen, so sein, wie er ist. Zieht den neuen Menschen an, dagegen erneuert werdet in Geist, Vers 23, Epheser 4, Vers 23, 24, 24, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mit anderen Worten, mache Gottes Gedanken zu deinen Gedanken. Mache Gottes Wege zu deinen Wegen. Und widerstehe allen Versuchungen, wie sie alle anderen erlebt haben. Und wenn du den Versuchungen nachgehst, dann könnte man sagen, also das ist wie ein Hundeleben. Dann lebst du wie ein Hund, nicht wie ein Mensch. Ein erlöster Mensch. Weil die gehen einfach ihren Begierden nach. Ein erlöster Mensch geht Gott nach. Kreuzige das Fleisch mit seinen Leidenschaften, sagt Römer 6, damit du nicht länger ein Sklave der Sünde bist. Kreuzige es, tu es weg. Werde ein Nachahmer Gottes. Okay, ich habe immer gesagt, wenn ich jemand mich gefragt habe, das ist so, ja, gedanklich verstehe ich das, ich begreife, was ich tun muss, aber was muss richtig vor sich mir vorgehen, dass ich das richtig umsetzen kann, wirklich tun kann? Ja? Du nimmst es auf den Kopf, es soll dein Herz verändern, dein Herz soll verändert werden, damit du dann richtig handelst. Kopf, Herz, Hände. Kopf, Herz, Hände. Vielleicht kann auch einer das besser machen. Aber Kopf, Herz, Hände. Es muss rübergehen in deine Hände. Dein Handeln muss entsprechend dem sein, was du verstehst in deinem Verstand und dein Herzen begriffen hat. Jeder Bereich eures Lebens soll unter der Herrschaft Christi sein. Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, nicht in einem Teil eures Wandels, steht hier, in eurem ganzen Wandel. Und dann ist diese Begründung, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ganz einfach, das ist einfach das Gebot. Also, was ist also meine Aufgabe? Ihr sollt aktiv daran arbeiten, geistlich fit zu bleiben. Also Fitnesstraining, geistliches Fitnesstraining. Also wir jetzt jede Woche 10 Verse auswendig lernen, bis wir durch die ganze Bibel sind, indem ich Gottes Wort verinnerliche, den alten Menschen ersetze mit dem neuen Menschen und nach dem Vorbild und des Prototypen Jesus Christus wandle und der Welt mich von der Welt absage. Das Konzept ist ganz einfach, aber hier ist die Sache. Wenn ihr wissen wollt, wie der Prototyp gelebt hat, studiert die Evangelien. Da seht ihr, wie er gelebt hat. Das würdet ihr lieben. Aber lasst mich mal mit einem Abschnitt aufhören, aus Johannes 17, wo Jesus deutlich macht, was sein Ziel war auf Erden und was sein Ziel ist. Und er sagt, es bedeutet nicht, dass wir wie Mönche sind, uns aus der Welt nehmen, weil wir nicht mit der Welt Kontakt haben möchten. Das ist es nicht, das wisst ihr. Wir sollen in der Welt sein, aber das Salz der Erde sein. Wir sollen das Licht sein, wir sollen auch das stechende Gewissen sein. Aber hier ist der Punkt. Und das sagt er folgendes. Vers 17 sagt, schreibt Johannes 17, Vers 17, schreibt er folgendes. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Klar, wir wissen, was Wahrheit ist. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Mit anderen Worten, die Gnade, die uns widerfahren hat, hat uns die Möglichkeit gegeben, die Wahrheit auszuleben und ein heiliges Leben zu leben in der Welt als Licht und als Salz und als stechende Gewissen, um ein Zeugnis zu sein in der Welt. Das ist das Gemeindeleben. Das ist das, wie wir leben sollen. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir vom Herzen danken für deine große Güte und Gnade. Danke, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, zu einer lebendigen Hoffnung. Etwas Unvergängliches, was Unbeflecktes und was immer bestehen wird und wo wir wissen, Jesus Christus, du hast es vollbracht, nicht wir. Und deshalb können wir dir total vertrauen. Du hast uns dein Wort gegeben, das uns reinigt und heiligt und uns in die Lage versetzt, aktiv uns selber umformen zu lassen, den alten und neuen Menschen, alten Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzulegen, um dir in einem Prozess der Heiligung zu leben und dir alle die Ehre zu geben. Jesu, wir danken dir dafür in Jesu Namen.